Das Simon Wiesenthal Center veröffentlichte pünktlich zum Jahreswechsel die Top 10 der antisemitischen bzw. anti-israelischen Verunglimpfungen im Jahr 2012. Darauf zu finden, Spiegel Online-Kolumnist Jakob Augstein. Daraufhin entbrannte eine Debatte darüber, ob Augstein Antisemit sei oder nicht und was Antisemitismus überhaupt ist. Am Telefon ist jetzt Stefan Gärtner, Kolumnist und Autor, unter anderem für die Titanic und The European. Guten Tag, Herr Gärtner.
Hallo, guten Tag.
Herr Gärtner, ist Jakob Augstein Antisemit?
Sie werden lachen, genau diese Frage habe ich schon befürchtet. Ich weiß nicht, ob es darum geht. Wahrscheinlich ist er einer. Und man kann sich jetzt auch streiten, ob diese Top-10-Listen, ob das irgendetwas bringen. Man soll vor diesen Listen sowieso immer auf der Hut sein. Es müsste doch viel eher darum gehen, was ist ein antisemitisches Argument? Wie gehen antisemitische Stereotypen und... Augstein wäre ein Antisemit, wenn man ihm nachweisen könnte, dass er antisemitisch argumentiert. Ich habe versucht, das zu tun. Ich glaube, ihm ist es geglückt und mindestens an der einen Stelle ist einer. Ich weiß nicht aber, ob einem das was bringt, das jetzt abschließend zu entscheiden, Person A ist Antisemit oder Person B ist Antisemit. Das führt dann leicht zu diesen personalisierten Skandaldebatten, die der Sache auch schon wieder gar nicht zuträglich sind.
Das wäre auch direkt meine nächste Frage gewesen, weil es... Ja, ich habe irgendwie den Eindruck, es geht vor allem darum, jetzt irgendwie Schubladen aufzumachen. Und dann hat man am Ende vielleicht Jakob Augstein da drin stecken. Aber was soll denn, also was erhoffen Sie sich denn von dieser Debatte? Also warum sind Sie da eingestiegen?
Ich bin natürlich eingestiegen, weil ich jeden Monat auf der Suche nach einem Thema bin und mir ist das untergekommen. Also ich verfolge die Kolumnen auf Spiegel Online aus guten Gründen eigentlich gar nicht und mir ist das so reingerutscht und ich wusste von dieser anhängigen Debatte tatsächlich gar nichts. Und mir ist der Text aber sofort als antisemitisch aufgefallen. Das sind antisemitische Stereotypen zu behaupten, man dürfe in diesem Land nichts gegen Juden sagen. Das Interessante ist, dass Augstein, der sich dem Vorwurf Broders ausgesetzt sei, ja nicht mal versucht hat zu widerlegen, er sei Antisemit. Er hätte sich hinstellen können und sagen, was ist Antisemitismus und aus welchen Gründen bin ich kein Antisemit. Das hat er nicht getan. Diese Diskussionen werden sofort auf die Meta-Ebene verlagert, indem einfach behauptet wird, man dürfe generell nichts gegen Juden sagen, man dürfe generell nichts gegen Israel sagen, man sei dann sofort Antisemit. Und Augstein ist dem Beweis tatsächlich sofort schuldig geblieben, dass er kein Antisemit wäre.
Es steht ja eigentlich jetzt die Frage, also es geht jetzt mehr oder weniger eigentlich auch um die Definitionsmacht, wer darf eigentlich bestimmen, wer was Antisemitismus ist und was nicht.
Ja.
Aber ist denn da wirklich Henrik M. Broder der richtige Ansprechpartner? Weil der scheint ja so ein bisschen der Gegenspieler zu, oder was heißt der, ist der Gegenspieler zu
Augstein. Wenn ich Sie unterbrechen darf, wir geraten da jetzt wieder in diese Personalgeschichten. Da kämpft jetzt Augstein gegen Broder und Broder schimpft Augstein einen lupenreinen Antisemiten und Augstein muss sich dann zeilenweise verteidigen, er sei keiner, er tut es aber nicht mit Argumenten, sondern mit diesem antisemitischen Stereotyp. Ich weiß nicht, ob das der Sache weiterhilft, indem man jetzt entscheidet, 1-0 Broder oder 1-1 oder 2-0 Augstein. Das ist das, was Tevelight mal die Personalisierung auf dem Skandalboulevard genannt hat. Da geht es im Grunde gar nicht mehr um die Sache, da geht es um Personen. Und was allerdings nun wieder dafür spricht, dass wir ein Problem in Sachen Antisemitismus in diesem Land haben, ist der Umstand, dass Augstein ja fast rundheraus verteidigt worden ist. Also ich habe die Debatte jetzt nicht im Einzelnen verfolgt, aber wenn man die Zeitung aufschlägt, dann wird er von seinen Journalistenkollegen durch die Bank verteidigt, die sich auch aber wieder alle keine Mühe geben, mal genauer zu untersuchen, warum kann man denn Augstein diesen Vorwurf überhaupt machen? Und da müsste man ansetzen und Augstein vorwerfen oder ihn fragen, warum geht es bei Augstein immer nur um Israel? Warum wird dieser Konflikt immer nur aus dieser Perspektive betrachtet? Warum gibt sich Augstein keine Mühe, mal ein ganz normales Geschichtsbuch aufzuschlagen und mal zu gucken, was ist 1947, 48 passiert? Unter welchen Umständen vollzog sich Einwanderung nach Palästina? Was hatten Juden aus aller Welt, aus Europa für einen Grund, da überhaupt hinzugehen? Welchen Anteil hat dieses kleine israelische Staatsgebiet an dem ursprünglichen Gebiet Palästina, das zu 80 oder 90% von vornherein für Juden gesperrt worden ist, als es dann irgendwann daran ging, das Land zwischen Arabern und Juden aufzuteilen? Wer hat ein Interesse daran, diesen Konflikt am Laufen zu halten? Das ist die Frage, die in jedem simplen Tatort zuerst gestellt wird, die Frage nach dem Motiv. Und da wäre die Frage, was kann Israel für ein Interesse daran haben? Israel, das mittlerweile vor der Weltmeinung fast vollständig alleine dasteht, was kann dieser Staat ein Interesse dafür haben, Palästinenser, ich nehme es mal in Anführungszeichen, zu unterdrücken und laut Augstein in Lagern zu halten? Oder was könnte umgekehrt die arabische Seite für ein Interesse daran haben, diesen Konflikt seit Jahrzehnten am Laufen zu halten und Generationen von Menschen, um ihre Zukunft zu betrügen, einfach nur, um eine scharfe Waffe gegen Israel in der Hand zu behalten? Das ist eine Diskussion, ich habe da eine Meinung zu, es gibt sicherlich andere Meinungen dazu, aber diese Diskussion wird ja nicht einmal geführt.
Was wäre denn Ihre Antwort darauf, auf diese Frage?
Naja, Sie können sich denken. Also meine Antwort wäre darauf, dass es immer schwierig in geschichtlichen und politischen Angelegenheiten ganz, ganz klare Antworten zu finden. Aber um es so vorsichtig zu formulieren, wie es überhaupt nur irgendwie geht, würde ich sagen, die arabische Seite hat mindestens denselben Anteil am sogenannten Nahostkonflikt wie die israelisch-jüdische. Man müsste den schwarzen Peter woanders hinschieben.
Sie haben ja in Ihrer Kolumne, als der Gaza-Konflikt wieder aufbrannte, auf der European auch relativ stark Seite ergriffen für Israel und da einen relativ starken palästinensischen Narrativ in den deutschen Medien auch nochmal kritisiert. Vielleicht können Sie das nochmal kurz erläutern.
Ja, das wäre wieder ein Punkt, wo man sagen müsste, darum geht's. Es geht darum, was ist Alltagsantisemitismus? Und Antisemitismus ist, wenn die palästinensische Seite Raketen auf Israel feuert, wenn Israel dann zurückschlägt und wenn das, was man dann im deutschen Fernsehen sieht, ein verängstigtes arabisches Kind vor einer zerschossenen Wand ist. Das ist ein sogenanntes Ideogramm. Die Botschaft ist in diesem Bild schon fest verankert. Da muss man über den Konflikt gar nicht mehr so viel wissen. Die Aussage des Bildes ist, wenn es da unten knallt, leiden palästinensische Kinder. So. Das wüsste ich jetzt nicht, ob das schon Antisemitismus ist. Es ist aber mindestens Nährboden für Antisemitismus, dass der Konflikt nämlich verengt wird auf die Perspektive, Israel bombardiert Kinder. Israel ist immer der Täter, Palästina ist immer das Opfer und es ist schon deswegen so furchtbar verlogen, weil man mit diesen Leuten, die auf palästinensischer Seite da einen sogenannten Freiheitskampf führen, ja in Deutschland und in Europa überhaupt nichts zu tun haben will. Das sind ja Leute, die, wenn sie ihre Forderungen hier auf der Straße vorbrechen, vom Verfassungsschutz beobachtet würden. Aber wenn sie das da unten machen, dann sind sie plötzlich Streiter für ein unterdrücktes Volk. Das ist an Heuchelei schon überhaupt nicht mehr zu überbieten. Und da fiel mir tatsächlich nicht ein, wie man das anders begründen sollte, als mit mindestens latentem Antisemitismus hierzulande.
Sagt Stefan Gärtner, dessen Essay »Wer Juden hasst, bestimme ich« in der aktuellen Januarausgabe der Titanic erschienen ist. Vielen Dank, Herr Gärtner.
Sehr gerne. Ist übrigens auch online einzusehen, falls es jemanden interessiert.